Servus und ganz herzlich willkommen zur Episode Nummer 28 von Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von NHL.com.de. Die Sommerpause war lang genug, muss man sagen. Endlich sind wir wieder da und mit wir meine ich natürlich meinen Linemate am Mikrofon. Stefan Ustorf ist mit dabei. Stefan, grüß dich.
Juppie, servus.
Wie war der Sommer?
Du, der war entspannter als sonst. Du weißt es, ich habe in meinem Job nicht mehr so viel zu tun gehabt, war relativ früh fertig mit allem und konnte die Heimat ein bisschen genießen, konnte mir viel Eishockey anschauen, was immer schön ist, immer Spaß macht, ab und zu auf den Golfplatz gehen. Der Sommer war gut, ich bin zufrieden.
So muss das sein. Er war allerdings auch lang, deswegen melden wir uns heute direkt mit einem absoluten High Roller zurück, der heute zu Gast ist in Episode Nummer 28. Und ich würde sagen, wir stellen den jungen Mann einfach mal vor. Unser heutiger Gast geht in den nächsten Tagen in seine 14. NHL-Saison. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich habe damals eine Reportage geschaut, da hat er Street-Hockey gespielt vor dem Weißen Haus in Washington D.C. Weitergegangen ist es dann mit dem Gewinn des Stanley Cup 2018 mit den Washington Capitals. Es folgt den Wechsel zur Colorado Avalanche, wo er ein Finalist für die Vezina Trophy, für den besten Torhüter in der NHL, unter den Finalisten war. Dann hat er wieder ein bisschen Geschichte geschrieben. Er war beim Start des Seattle Kraken von Anfang an mit dabei, hat also diese NHL-Franchise direkt mit angeführt. Und er ist aus Rosenheim, er ist einer der ersten 6 Spieler, die für die Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina nominiert wurde. Privat kommt dazu, braut er momentan sein eigenes Bier, da werden wir gleich mal nachfragen, und rettet in seiner Freizeit wilde Pferde. Also das klingt nach einem vollen Terminkalender, deswegen freue ich mich umso mehr, dass das heute geklappt hat, und sage ganz herzlich willkommen Philipp Grubauer, grüß dich Grubi.
Hi, servus. Warte mal, jetzt, mein Hund, der trägt gerade durch.
Ist gut, wir sind mehr als nur zu dritt, was ja schon mal sehr, sehr gut ist. Grubi, bevor wir auf deine Tiere zu sprechen kommen, wie gesagt, du hast einen Hund, du hast ein Pferd, rettest auch noch Pferde, wollen wir natürlich allen voran unser Audio-Poesie-Album aufschlagen. Wie immer, Starting 6 Fragen an unsere Gäste. Wir starten einfach mal mit Nummer 1. Was ist denn dein Pre-Game-Meal, Grubi?
Ja, es verändert sich eigentlich immer, weil wir haben ja 82 Spiele und dann kann ich nicht immer dasselbe essen. Aber wenn ich daheim bin, wenn es ein Heimspiel ist, dann ist immer Chicken Tenders, also Hühnchenstreifen praktisch mit Sweet Potato, Carrots. Und wenn wir dann irgendwo auswärts unterwegs sind, dann habe ich meistens immer Spaghetti oder irgendwie Fisch mit dabei.
Was ist denn für dich, Grubi, das schönste NHL-Stadion?
Ich würde sagen, unsere Arena, Climate Pledge Arena, ist unglaublich. Wer noch nicht da war, ist zum Sängen. Natürlich gibt es Klassiker wie Montreal. Da, wenn du reingehst, dann riecht es nach Tradition praktisch und History. Aber ich würde mal sagen, vom Stadion, wir sind das most sustainable Stadion, das auf der Welt gibt, oder Eishockey-Stadion. Wir filtern. Oder unser Wasser wird aus, oder das Eis wird aus Regenwasser gemacht, was ja vom Dach runtergefiltert wird, was ja schon mal brutal ist. Also von daher, da ist auch unseres.
Ja, gehe ich tatsächlich mit. Die Show in Vegas ist gut, aber euer Stadion, muss ich auch sagen, hat mich am meisten vom Hocker gerissen. Also absolut eine Empfehlung. Dritte Frage, sehr interessant, weil wir heute einen Torhüter da haben. Wer ist denn dein unangenehmster Gegenspieler?
Mei, da gibt es so viel in der NHL, aber es gibt natürlich Leon und dann McDavid, die zwei, wenn auf dem Eis sind, dann wird es immer brandgefährlich. Der McDavid mit seinem Speed und mit dem Skill da hat und der Leon mit der Übersicht und auch den Skill, die finden sie immer in irgendwelcher Situation. Also da können 5 Spieler zwischen denen stehen und die führen immer, oder der Pass kommt immer noch auf den Schläger, oh, die wissen immer, wo sie sind. Also ich würde sagen, wenn wir gegen Edmonton spielen, dann musst du immer, man muss mit 200% da sein, ungefähr.
Ja, das glaube ich. Wer ist denn dein Vorbild? Also muss kein Eishockeyspieler sein, kann ein Sportler sein. Also du kannst wirklich jeden Menschen nennen. Wer ist dein Vorbild?
Ich bin ja aufgewachsen mit Robert Müller, mein Vorbild, und dann Olaf Kölzig, die zwei. Habe ich immer so ein bisschen aufgeschaut, wie ich klar war. Robert Müller, dadurch, dass er aus Rosenheim kommt und Gas gegeben hat im Eishockey in Deutschland und auch bei Washington gedraftet worden ist, habe ich das immer mitverfolgt.
Grubi, was ist denn dein emotionalster Hockey-Moment gewesen?
Emotionalster Hockey-Moment. Ja, ich würde sagen, wie wir gewonnen haben in Vegas mit Washington. So die letzten, die letzte Minute, wie die runtergerasselt ist. Ich glaube, ich bin sehr emotionslos die meiste Zeit. Und wenn man dann auf der Bank sitzt und das so mitkriegt, wie, oder wie weit wir gekommen sind und was wir gerade am Schaffen sind, dann war das unglaublich. Ich glaube, dass da jeder so emotional auf der Bank war. Und wenn wir das Ding dann gewonnen haben, Freude pur.
Das glaube ich. Meine Lieblingsfrage zum Schluss, Nummer 6. Wenn du nicht NHL-Profi geworden wärst, was wäre dein Beruf gewesen?
Boah. Gute Frage. Ja, ich würde sagen, jetzt hat sich das Ganze mit den Pferden so ein bisschen verändert. Ich würde gerne einen Steuer ausmisten.
Ja, warum auch nicht? Dann gehen wir doch da direkt rein in das Thema, wenn du schon ansprichst, Grubi. Du arbeitest unfassbar viel mit Pferden. Du hast auch ein Projekt, SAFE nennt sich das Ganze. Erzähl uns ein bisschen was darüber. Du hast das ins Leben gerufen und du stehst da auch als NHL-Profi tatsächlich im Stall und mistest aus.
Ja, ich bin tatsächlich durch meinen Spezi Andrea Seppi, der Tennis gespielt hat, Italiener. Der wohnt in Boulder in Colorado, den habe ich vor ein paar Jahren kennengelernt und sind ziemlich gut befreundet. Und ja, in Colorado wollten sie die eine Ranch kaufen und mit der Ranch waren 110 Pferde gekommen. Und dann haben wir uns gedacht, ja, wenn wir da 110 Pferde erwerben, dann müssen wir schon wissen, was wir tun. Und mir hat das immer interessiert, weil es einfach unfassbares großes Tier ist, das, wenn du da drauf hockst, dass du das mit Fingerspitzen bewegen musst. Und mir hat das immer fasziniert, wie in Deutschland war. Dressur bei uns in Deutschland ist ja sehr, sehr hoch angeschrieben. Und mit der Frau Werndl, die ja auch aus Rosenheim kommt, haben wir ja Olympiasiegerin mehrfache in Rosenheim. Und da verfolgt man das ja immer so ein bisschen mit. Und wie ich in Seattle dann unterschrieben habe, habe ich sofort geschaut, wo kann ich irgendwo mal aushelfen oder wo kann ich mein Know-how im Pferdebereich erweitern. Und dann bin ich durch Zufall zu SAFE gekommen, eine Pferderettung, Non-Profit, wo wir praktisch die ganzen Pferde vom Tierschutz, wenn die welche einsammeln, dann rufen sie uns an und fragen, ob wir Platz haben. Und wir behausen die, bilden die wieder aus und werden dann wieder zur Adoption freigeben. Ja.
Da muss ich an der Stelle gleich mal an Stefan Ustorf so ein bisschen den Pass quer rüberlegen. Stefan, was ist deine Erfahrung mit Pferden? Und jetzt hören wir gerade den NHL-Torhüter, der ja in den brenzligsten Situationen bestehen muss. Der kann sich da auch ganz viel Ruhe rausziehen und offensichtlich auch noch was für den Beruf mitnehmen. Wäre das was auch für deine Jungs bei den Nürnberg Ice Tigers?
Ob es für meine Jungs was ist, weiß ich nicht. Ich weiß, die Frau vom Evan Barrett, Tori hat Pferde zu Hause. Meine Frau selber ist auf einer Pferdefarm aufgewachsen mit Trabrennpferden. Meine Schwägerin jetzt, ihr Mann ist Tierarzt für Rennpferde und die haben Percherons, heißen die, glaube ich. Das sind wie Clydesdale Horses oder Pferde, aber in Grau. Also das ist eigentlich ein Dinosaurier. Die wiegen 2 Tonnen. Die sind so unfassbar groß. Wir sehen die jeden Sommer, gehen die besuchen, die leben auch auf einer Pferdefarm in Chicago. Ich sag's dir ganz offen, ich habe viel zu viel Respekt vor den Dingern. Die sind so riesengroß, wunderschöne Tiere, aber nicht mein Ding.
Dann eher etwas kleiner mit dem Frenchie, also mit dem französischen Bulldogge, ist ein bisschen handlicher
in dem Fall. Den hörst du wahrscheinlich schon wieder im Hintergrund, der bellt schon wieder und ich habe heute zu Hause, die Mannschaft ist auf dem Oktoberfest, ich passe zurzeit auf Greg Morales' Hund auf, das ist ein Berner Senn. Das ist ein kleines Pferd, weil der ist riesengroß und mein Kleiner bellt ihn jetzt seit 4 Stunden an. Also ich habe volles Haus.
Ist hervorragende Runde heute, tierisch sozusagen. Grubi, was hast du dann für ein Pferd? Und mal Hand aufs Herz, was sagt das Management vom Seattle Kraken, dass du ja mit so großen Tieren, ich meine, die wiegen immerhin 600 Kilo oder was, dass du mit so großen Tieren arbeitest, die können einem ja mal auf den Fuß steigen oder man fällt mal runter. Haben die schon Puls?
Ja, ich glaube, dass der Puls immer hoch ist, wenn wir Spieler das Vereinsgelände verlassen. kann ja immer irgendwas passieren. Natürlich muss man aufpassen und ist das alles kontrolliert. Also ich weiß dann schon, wo meine Linie ist, die ich nicht überschreiten darf. Und das im Stall ist natürlich das alles kontrolliert. Und mein Pferd, da habe ich ein Muskel, weil das ist der ist routiniert. Bei dem, würde ich sagen, brennt nichts an. Und ja, aber irgendwo ist immer irgendwo im Hinterkopf, wenn es eins, dass halt irgendwo was passiert oder dass er mal ausschlagt, kann immer mal passieren, aber das kann, wenn du Auto fährst, kann auch was passieren. Also wenn ich da so durchs Leben gehe, dann ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, aber natürlich aufpassen musst, ja.
So versteckt ja auch, ja.
Entschuldigung, ganz kurz, Gobi, wenn du lebst jetzt seit über 14 Jahren in Nordamerika, in Amerika, du hast jetzt die Pferde. Siehst du deine Zukunft nach deiner Karriere dann eher in Nordamerika, um das weiter so zu machen, oder siehst du dich wieder nach Rosenheim zurückgehen?
Also ich werde schon immer wieder zurück nach Rosenheim kommen im Sommer und ja, besonders wenn ich dann in Rente bin, die Zeit einmal wieder aufzuholen, die ich gehabt oder verloren habe praktisch mit meinen Freunden und Familie. Und natürlich werde ich im Sommer immer wieder kommen. Ich fliege immer nach der WM, bin ich ja einen Monat daheim, und wenn ich dann in Rente bin, dann werde ich wahrscheinlich einmal länger daheim bleiben. Aber Lebensmittelpunkt wird wahrscheinlich in der USA bleiben. Wir versuchen, mein Spätzle und ich, eine Ranch aufzubauen in Montana, Wyoming oder Colorado. Da sind wir gerade am Schauen, wo wir irgendwo was finden. Aber das wäre so das Ziel. Ich bin jetzt schon, ja, wie du gesagt hast, sehr lange herüben und ja, eigentlich so ein bisschen aufgewachsen in der USA. Und mir gefällt es einfach da.
Ja, vor allem in der Natur. Du bist ja auch ein Mensch, der gerne in der Natur ist. Steckt sowas auch an, Grubi? Also ich weiß es, meine Freundin zum Beispiel hat auch ein Pferd. Ich hatte nichts mit diesen Tieren zu tun. Und plötzlich stehst du wirklich im Mist, um es mal ganz klar zu sagen, und misst es auch mit aus. Und es hat wirklich sowas Beruhigendes. Meine Frage, konntest du schon Teamkollegen von dir anstecken? Also seid ihr jetzt schon mehr im Stall geworden vom Seattle Kraken?
Ja, ich glaube, das sind schon mittlerweile, glaube ich, habe ich 12 oder 13 Mitspieler habe ich mit rausgenommen, alle, die sind alle interessiert, jeder will mal reiten, weil es ist ja nicht so einfach, dass irgendwo die mal auf ein Pferd draufhockst. Meistens sind es dann immer die Kinder, die wir mitnehmen, und dann hocken die Kinder auf dem Pferd und die gehen dann mit dem Halter durch die Arena durch und die freuen sich. Also Pferdl sauber zu machen, zum Bürsteln, da sind sie alle mit dabei. Also es sind schon immer mehrere Kinder, die wo rauskommen, und dann sind meine Teammitspieler auch mehr und mehr interessiert, und vielleicht ja, kann man mal den anderen, ein oder anderen dazu bewegen, dass er vielleicht dann irgendwann einmal selber ein Pferd adoptiert oder dann hat.
Ich habe es gerade schon bei der Vorstellung angesprochen, wir müssen noch mal kurz im Freizeitbereich oder im Nicht-Hockey-Bereich bleiben, bevor wir dann natürlich über Hockey auch noch sprechen. Du brauchst gerade dein eigenes Bier und hast ein eigenes Restaurant aufgemacht, ist das richtig?
Ja, das Restaurant ist mit der Brauerei mit dabei, also wir sind direkt am Wasser. Die haben wir letztes Jahr aufgemacht, gerade mal ein Jahr alt, aber wir sind, wenn man auf Seattle draufschaut, South Lake Union ist in der Mitte, ist ja nochmal ein See, also das Meer. Praktisch Lake Washington ist damit der South Lake Union. Wir sind genau am Wasser, super Location für die Golfspieler. Wir haben praktisch ja, so einen Golfsimulator haben wir mit dabei, den man dann ausmieten kann. Und ja, Schengen. Nebenzu machen wir noch Küche. Ist jetzt nichts Besonderes, aber halt Klassiker in Amerika: Fries, Burger, Taco Bowl, also ein paar so Bargeschichten, und dann haben wir mittlerweile ja, 12 Bierchen, unter anderem ja, viele IPAs, die ja sehr hopfenlastig sind, weil das die Amis, ja, das kommt da gut an, dann haben wir ein Lager, ein Pilsner, und dann brauchen wir noch so Spezialbierchen an der Seite.
Jetzt muss ich fragen, als Bayer, hältst du dich ans Reinheitsgebot?
Ja, schwierig, ja, aber nein, das Lager ist schon nach dem Reinheitsgebot gebraut. Ja. Wir haben da einen, der Braumeister, das ganze Bier braut, der ist da sehr dahinter, dass das alles sauber und ja, abläuft.
Okay. Stefan, bist du schon durstig geworden jetzt, oder?
So, jetzt sind wir wieder. Mein Vater und mein Onkel sind beides gelernte Brauer. In Kaufbeuren bei der Aktienbrauerei. Ich habe mir das jahrelang mit anhören müssen. Dass, wenn der Vater dann nach Amerika gekommen ist zu Besuch, der hat gesagt, das trinke ich nicht, keine Chance. Das hat mit Bier nichts zu tun.
Ja, aber Grubi, wie viel Philipp Grubauer steckt dann in so einer Flasche von deinem Bier? Also hast du das mit verköstigt? Hast du da eigene Ideen mit eingebracht? Und wie viel Grubi ist dann auch im Restaurant? Also schwingst du auch mal die Bratpfanne oder wie stellen wir uns das vor?
Nein, ich bin dann kurz einmal bei der Probe dabei vom Bier, aber ansonsten jetzt nicht. Nein, da haben wir ja Spezialisten, die das machen und da wird so viel braut, dass da lasse ich meine Finger davor, da kenne ich mich ja gar nicht aus. Das Einzige, was ich mache, das ist, ich bin dann, wenn es mal voll Haus ist, dass ich wirklich dann die Tisch am Abräumen bin die ganze Zeit und das mache ich ja gern und das macht mir Spaß und dann, ja, kommt ab und zu mal der eine oder der andere, der kennt mich ja dann doch und der wundert sich dann, warum ich bei denen einen Tisch sauber mache und das Geschirr abräumen und alles und die sind dann, hä? Warum? Ja, weil Seattle im Sommer doch ein bisschen bayeriger ist und das ist mein Sommerjob, also von daher, nein, aber das macht mir Spaß.
Und für alle Kraken-Fans sei auch gesagt, es gibt ja glaube ich auch einen Groovy Stein, also einen Steinkrug, habe ich in den sozialen Medien gesehen, also man kann sogar den Philipp Grubauer Bierkrügerl, wenn man so möchte, dann gleich mitbestellen. Da haben wir den Krug gerade mal gesehen, sehr stark. Also vor allem auch noch griffbereit, Grube, das ist natürlich schon weltstark. Lass uns nochmal zurückschauen auf das letzte Jahr. Das war ja durchaus ein bisschen wild. Du hast wenig Spiele bekommen, kaum Spielpraxis dadurch gehabt. Dann für uns in Deutschland so ein bisschen der Schock. Es ging dann in die AHL runter. Würdest du für dich im Nachgang sagen, das war die schwierigste Saison deiner Karriere?
Ja, auf alle Fälle, ja. Schwierigste Saison. Sehr wenig gespielt, dann immer nur Back-to-Back gespielt, was bei uns in der Liga auch sehr schwer ist mit den Anzahlen an Spielen und mit der Reise. Haben wir, glaube ich, auch die Back-to-Back-Spiele, oder letzte haben eigentlich, glaube ich, keins gewonnen, von denen die 14 oder 13, die wir gehabt haben. Spielpraxis hat gefehlt, das auf alle Fälle. Dass wir abgeschickt haben, das war irgendwann einmal klar, aber dass sie so, oder wie sie es gemacht haben, so, war es ein bisschen schwierig. Aber unten wieder Spielpraxis gesammelt. Ich habe ja dann unten, glaube ich, 6 oder 7 Spiele gemacht. Die Jungs unten top, wieder neue Leute kennengelernt, wieder Spaß am Eishockey gehabt. Und ja, das Momentum wieder nach unten, wo ich wieder aufgekommen bin.
Wie reagieren dann die Jungs in der AHL? Ich meine, da kommt ein gestandener NHL-Spieler, da kommt ein Stanley Cup Champion, da werden die Augen auch erstmal groß in der Kabine, oder?
Ja, sehr, sehr junge Mannschaft. Unten natürlich haben die erstmal geschaut, aber die haben mich super aufgenommen und wir haben ja da einen jungen Torwart unten, einen Coco, der ist auch, ja, der wird auch sehr viel spielen in der NHL irgendwann einmal machen und der hat natürlich auch gefragt und wie man ihm dann hilft und praktisch aus erfahrener Spieler nebendran mit ihm durch Trainingseinheiten geht und spiele und er fragt und will wissen und ist interessiert und wie hast du das gemacht und man kann ihm Helfer und Tipps geben und der nimmt es so, dann war das genau das Richtige und es hat Spaß gemacht, ich habe mal unten mein Spiel wieder gefunden, es ist immer schwieriger, würde ich sagen, in der AHL zum Spielen, weil jeder ein bisschen rumrennt ohne System. In der NHL ist man dann doch System. Und die Spieler sind so am Scouten die ganze Zeit. In der AHL ist immer so ein Wechsel an Spieler drin. Spieler von der East Coast, Spieler runter, Spieler vom College mit dabei. Dass jeder immer so ein bisschen rumläuft, das System nicht ganz so, die sind ja nur am Lernen. Und dementsprechend ist unten ein bisschen schwieriger zum Spielen und was ja für mich top war.
Du hast gerade eben gesagt, Grubi, dass es ein bisschen schwierig war, die Art und Weise, wie du nach unten geschickt worden bist. Du hast dich dann absolut professionell verhalten, hast hervorragend gespielt in Coachella, bist jetzt wieder oben. Es gibt keine Probleme für dich, die dir hinterherhängen, wie das abgelaufen ist, sondern du sagst, das Thema ist jetzt erledigt, ich konzentriere mich voll und ganz auf die kommende Saison bei Seattle und sage ich jetzt mal, was das ist in der Vergangenheit oder war es schwierig, im Endeffekt wieder zurückzukommen unter den Umständen?
Ja, es war nicht einfach, weil natürlich wie sagt man, die Relationship zwischen Mannschaft, also nicht jetzt die Mitspieler, aber zwischen Management und Spieler ist ja dann doch so ein bisschen angeknackst und wie das Ganze so im Hintergrund ein bisschen verlaufen ist. Ich bin ja dann kein Spieler, der wo Rookie ist und das erste Jahr dabei ist oder gerade so neu steigt in die Liga. Ich bin ja dann doch schon ein paar Jährchen dabei und da hätte man sich vielleicht doch ein bisschen mehr Respekt und vielleicht auch Kommunikation erwartet. Vielleicht ist es halt so, wie halt gewisse Sachen so gehandelt werden. Mittlerweile, das hat sich ja die Zeit so ein bisschen verändert auch. Das war sehr enttäuschend, aber in dem Moment kannst du halt nichts machen. Du musst halt deinen Job machen, ob du jetzt oben die Scheiben fangst oder unten die Scheiben holzt, ist egal. Du wärst erzeugt und das ist dein Job und du kannst ihn nur kontrollieren, was du kontrollieren kannst. Viele Sachen sind ja politisch entschieden, auch im Eishockey. Und von daher, ja, zeig den hier unten. Mit dem Mindset bin ich reingegangen, muss den hier unten zeigen. Spiel dein Spiel. Spiel so gut, wie es geht. Es gibt ja auch viele Spieler, die gehen dann runter praktisch und sind die ganze Zeit angepisst und grumpy und schlechte Attitude. Und das ist ja genau das, was sie eben nicht sehen wollen. Und dann, dass die Chance halt ist, dass wieder hochholen, ist halt dann sehr gering. Und wenn du da halt runtergehst und dein Ding machst und wirklich professionell arbeitest, wie es so gehört, dann ist nur eine Frage der Zeit.
Stefan, wie hast du das Ganze gesehen? Also erstens mal, ich fand auch, dass sich Grubi unfassbar professionell verhalten hat. Also ich glaube, ich wäre in der Situation nicht so cool geblieben, wenn ich ehrlich bin. Wie schwer ist es, Stefan, du bist ja Sportdirektor in der DEL, wenn du einem Veteranen, der, ich hatte es eingangs ja gesagt, die Wessener Trophy unter den drei Finalisten stand, der in Seattle ja selbst auch überragende Playoffs gespielt hat, dafür eine riesen Überraschung gesorgt hat, damals in der ersten Runde gegen Colorado, der ein Stanley Cup Champion ist, den schickst du doch nicht einfach so in die AHL runter. Also ich habe es überhaupt nicht verstanden. Wie siehst du das Ganze? Ist das das Business in der NHL? Oder ja, hat da einfach irgendwas nicht gepasst?
Also ob es jetzt das Business in dem Sinne, klar gehört es zum Geschäft dazu, aber ich glaube, wie der Grubi gerade eben selber gesagt hat, das kannst du auch ganz anders handeln, das mit guter Kommunikation und einem richtigen Plan kannst du auch am Spieler von Grubis Erfahrung, glaube ich, verkaufen oder erklären, warum du diese Entscheidung jetzt triffst, aber dafür bedarf es unglaublich viel Kommunikation und Offenheit. Du musst ehrlich, meiner Meinung nach, immer ehrlich mit den Spielern umgehen und das haben sich die Spieler auch verdient. Die Entscheidung, sowas dann zu machen, ist nie einfach für niemanden, vor allem nicht für eine Organisation, die noch relativ jung ist und so einen gestandenen und erfahrenen, verdienten Spieler dann hat. Ich glaube, im Endeffekt hat der Grubi dann eigentlich genau das gemacht, das Richtige gemacht, was, man muss auch ganz ehrlich dazu sagen, nicht sehr viele Spieler machen und ist eben sehr professionell mit dieser Situation umgegangen. Ich habe mit genügend Spielern in meiner Karriere gespielt und auch zu tun gehabt, die genau in solchen Situationen dann eben zumachen, sagen, sie akzeptieren das nicht, sich weigern sogar in die AHL zu gehen oder sagen, trade me now, gibt's einen berühmten Satz aus dem Film, den wir alle kennen, ich glaube, was der Grubi da gemacht hat, war der einzig richtige Weg für ihn und für seine Karriere. Und ich glaube auch unter normalen Umständen, wenn ich mir das anschaue jetzt, der Respekt, den er sich damit verdient hat bei der Organisation jetzt wieder, glaube ich, also ich gehe davon aus, dass der noch lange anhält, weil, wie gesagt, das ist keine normale Situation und auch eine extrem schwierige Situation für alle Beteiligten.
Grubi, ich weiß nicht, inwiefern du auch da offen drüber reden kannst, aber wie war denn die Kommunikation damals mit dem ja mittlerweile ehemaligen Trainer, mit Dan Bylsma, und wie ist die Kommunikation jetzt mit seinem Nachfolger, mit Lane Lambert?
Ja, mit Lane, der war bei uns in Washington Assistenztrainer, wie wir gewonnen haben. Also ich kenne ja Lane, mit dem schon 4 Jahre, 5 Jahre, was er da in Washington war, als Trainer schon eine sehr gute Verbindung und Kommunikation ja aufgestellt über die Jahre, und unglaublicher Typ. Und wir haben am ersten Tag war mehr Kommunikation wie im ganzen letzten Jahr. Also von daher ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich mal sagen. Lane hat am ersten Tag, im ersten Meeting schon an die Gruppe wirklich ja, ein geiles Meeting gehalten und es war auf dem Eis genau das Richtige. Also wir haben am ersten Tag schon an den Sachen gearbeitet, was uns in die Playoffs oder was uns in die Playoffs praktisch, wie wir da reinkommen und wie wir auch in die Playoffs auch richtig spielt. Und das hat am ersten Tag, fangen wir schon mit dem Gerüst an, das zum Bauen und wir haben einen Standard, den wir da sind und bei dem wir spielen und ja, die Kommunikation auch mit dem neuen Torwarttrainer. Wir haben ein komplett neues Coaching-Staff, außer Jessica. Jessica ist geblieben, aber wir haben einen neuen Torwarttrainer und die Kommunikation mit dem Torwarttrainer ist einfach unglaublich, weil mit dem kann man normal reden. Und ein sehr, sehr normaler Mensch, war ein Lehrer und ja, eigentlich unglaublich, also 360 vom letzten Jahr.
Ja, das ist sehr interessant, ja, deutliche Worte. Wie geht ihr es dann genau an? Also werden die Karten, was jetzt auch die Hierarchie angeht, werden die neu gemischt? Letztes Jahr war es ja klar, Joey Decore ist die Nummer 1. Wird alles auf Null gesetzt, der Reset-Knopf gedrückt? Wie habt ihr das vereinbart jetzt für die Saison?
Ja, so detailliert haben wir da noch gar nicht drüber geredet, aber ich gehe mal davon aus, weil es ist das erste Jahr von seinem 5-Jahres-Vertrag, das er jetzt da eingekickt. Und ja, der letztes Jahr auch schon gespielt und die zwei denen jetzt auch nicht 5 Jahre mit auf der Bank gehockt. Ich habe dann bloß noch dieses Jahr und nächstes Jahr. Es wäre jetzt bloß interessant, ob wir 3 Torhüter über das ganze Jahr mit dabei haben oder ob er 2 will, ob einer von uns gehen muss. Wir haben durch Olympia einen dementsprechend anstrengenden und kondensten Spielplan. Aber ich gehe mal davon aus, dass die mit Joey starten, aber das weißt nie, weil die Karten sind ja jedes Jahr neu gemischt, neuer Trainer und es wäre dann im Endeffekt, wenn der Bessere gut spielt, dann wäre er spielen und das ist dann egal, ob es Matt, ich oder Joey ist, wir haben ja aus Mannschaft ein Ziel und es ist eine sehr lange Saison und ein Torwart kann keine 82 Spiele machen, also wir brauchen alle und es ja, werden sich dann schon entscheiden, wer da mehr spielt oder weniger. Das weißt du nie in der NHL. Also letztes Jahr war es ja so, vielleicht ist das Jahr so.
Du hast den Vertrag schon angesprochen, deiner läuft ja auch noch ein bisschen. Viele haben ja auch gemutmaßt, es könnte einen Buyout geben bei dir. Ich weiß nicht, Stefan, ich glaube, wir haben in einer der letzten Episoden auch mal über die Möglichkeit eines Buyouts bei Philipp Grubauer gesprochen. Wie hast du das selber mitbekommen? Ich meine, aus der Presse wird man es ja sicherlich irgendwie erfahren. Wie konkret war das denn tatsächlich, dieser Buyout, den es da nicht gab?
Das war mehr von der Presse, wenn man sich das ja finanziell einmal anschaut und das mal durchrechnet, dann darf es ja am Verein mehrere Kosten, mir auszukaufen und wieder einen neuen Torwart zum Unterschreiben und den wieder zum Zahlen. Es ist ja nicht so, als hätte ich gar nicht spielen können. Jetzt ist es weit zu alt und was ich, also wie ich aus der AHL wieder hochgekommen bin, war ja das eigentlich von den Statistiken her, weil bin ich ja dann wieder, weiß nicht, ich müsste jetzt nachschauen, irgendwie 2. von den Chancen, wo wir hergeben haben und die Saves, die gemacht haben. Also es hat ja alles passt dann am Schluss. Wo ich ja dann kontinuierlich ein bisschen öfters gespielt habe. Also es war ja nicht so, als war das irgendwo gerechtfertigt und von daher finanziell hat das überhaupt keinen Sinn machen, hat keinen Sinn gemacht und das haben sie ja ganz klar gesagt. Das ist dann bloß auch von der Presse her so ein bisschen aufgespielt worden und hat dann Lauf gekriegt, aber das war nie irgendwo ein Thema bei uns oder zwischen Agent und Manager und mir. Also nie.
Ich muss dich jetzt was anderes fragen, Grubi. Du hast vorhin gesagt, ihr habt heute einen Tag frei.
Ja.
Ihr seid im Trainingscamp und da gibt es einen freien Tag. Hacke, die Zeiten haben sich geändert. Wahnsinn. Das ist unglaublich. Trainingscamp. Wie läuft es bisher im Trainingscamp? Wie sieht die Mannschaft aus? Und habt ihr, ich muss jetzt zugeben, dass ich mich nicht groß im Detail noch nicht mit Seattle beschäftigt habe, aber habt ihr dieses Jahr ein paar neue, junge Spieler dazu bekommen aus eurem Draft, von denen du erwartest, dass sie dieses Jahr den Sprung schaffen und euch direkt besser machen können?
Ja, also Trainingscamp läuft sehr gut. Wir sind wirklich jeden Tag extrem lang auf dem Eis und auch hart. Und die Übungen, die wir machen, machen Sinn. Und das ist genau das, was wir brauchen, sehr detailliert. von den jungen Spielern. Wir sind ja in Gruppen aufgeteilt. Also ich sehe jetzt nur den Orner oder die zwei jungen Spieler, den Juggernaut und den Caden, der bei mir in der Gruppe ist. Die anderen habe ich bis jetzt eigentlich noch fast kaum gesehen. Es wird schwierig, weil so viele Plätze sind ja nicht frei bei uns dieses Jahr, dass da einer reinrutscht, was der in Seattle immer groß Vertrauen drauf, die bauen ja immer durch den Draft und es dauert ja immer Spieler zum Entwickeln und Jani Nyman, der letztes Jahr in der AHL war mit mir unten, hat ja letztes Jahr auch ein paar Spiele in der NHL bekommen. Ich glaube, dass der seine Chance kriegt. Also der wird mit Sicherheit mit Hochrutschen. Unglaublicher Spieler, unglaublicher Schuss. Hat gestern im ersten Vorbereitungsspiel 2 Heisel geschossen. Sehr guter Spieler. Der wird mit Sicherheit dabei sein. Und die anderen Jungen, die wo jetzt letztes Jahr oder vorletztes Jahr gedraftet worden sind, die werden wahrscheinlich irgendwo einmal unter der Saison mal 5, 6, 7 Spiele kriegen, wieder runter. Arbeit wieder an der AHL, an das, was du oben gelernt hast, was die oben wieder verbessert praktisch. Und dann ist ja das immer so, mal hoch, ein paar Spiele, mal runter, mal hoch, mal ein paar Spiele. Also so wird es wahrscheinlich schauen. Dass da einer komplett jetzt vom Anfang an reinsteigt, wird wahrscheinlich schwer sein.
Okay. Ihr hattet ja auch ein paar klangvolle Neuzugänge, Marchment aus Dallas, Lindgren, Goodrow. Also ich habe mir mal die Mühe gemacht, habe mir mal die ja meist verbesserten Teams, also nach meinem Gusto, mir mal angeschaut und da würde ich sagen, ist Seattle schon unter den Top 10, Top 7 vielleicht sogar? Wie siehst du die neuen Grubi?
Ja, unglaublich, weil wir waren ja, wenn wir mal unser Line-Up so die letzten Jahre angeschaut haben, wir haben ja von den Stürmer her waren ja wir immer gleich fast vom Spielertyp her. Und wir waren jetzt auch nicht die größte Mannschaft, wir waren schnell, aber wir waren jetzt nicht die größte Mannschaft. Und dementsprechend verändert sich ja das Spiel in die Playoffs oder zum Schluss hier, wenn es einmal dann wirklich um das Neurutscht in die Playoffs wäre, dann die Spiel, da ist nicht mehr Skill und durch die Schlitzschuhbandel durchspielen, sondern Scheiberei, Vorcheck, den Spieler zusammenfahren und wieder zum Wechseln. Und wenn wir heute halt ein bisschen kleiner sind und nicht so schmachtig, dann ist natürlich halt schwierig manchmal und dann wirst du halt so ein bisschen ja, rumgepusht. Und Goody ist auch ein Spieler, den wir unglaublich brauchen. Marshman, der hat die Größe, Kako, Nyman, also was ja dann auch große Spieler und auch ein bisschen schwer sind. Und die gehen halt dann auch mal da rein, wo sie vielleicht ein bisschen mehr erwähnt wird. Und nicht spielen dann nicht außen rum und genau das brauchen wir. Also von daher, glaube ich, sind wir da ganz gut aufgestellt das Jahr.
Lass uns nochmal zurückschauen, Grubi. Du bist Stanley Cup Champion 2018 mit den Washington Capitals. Ich habe bei deiner Vorstellung nochmal zurückgeblickt. Ich glaube, das war irgendeine Reportage von einem öffentlich-rechtlichen Sender, die dich begleitet haben beim Street-Hockey-Spielen vor dem Weißen Haus in Washington. Also die Geschichte musst du uns nochmal erzählen. Wie kam es dazu? Wie oft hast du das gemacht? Und ja, was ist das für ein Gefühl?
Ja, mein Spätzle hat damals, Jan-Philipp Burkhardt, der hat damals für die ARD gearbeitet und der ist reingekommen in die Washington-Kabine und hat eine Reportage gemacht und dann habe ich den so ein bisschen kennengelernt und sind dann auch sehr gut befreundet und mittlerweile ist einer meiner besten Spätzeln und der hat mich dann immer, der hat immer Street-Hockey gespielt und denke mir, hä? Wie? Da habe ich gesagt, wir haben Mittwoch und Samstag vor dem Weißen Haus Street-Hockey, die schließen da die Straße, da waren dann tatsächlich jedes Mal 40 Leute da, also 40 Spieler, die haben dann, irgendeiner hat dann immer 2 Tore mitgenommen und ja, dann hat es 4 Teams gegeben und dann haben wir da vor dem Weißen Haus immer gezockt und dann ab und zu ist einmal wieder Secret Service, hat dann wieder raus, sind wieder alle Tor abgerammt so ungefähr, Präsident vorbeigefahren und dann haben wir Tore wieder aufgebaut und weitergespielt und das war ja, war das im Hintergrund zum Home sehr interessant.
Eine tolle Szenerie auf jeden Fall, irre.
Ja. Ja, das gab es zu meiner Zeit in Washington nicht.
Ja eben, du hast ja sozusagen, Grubi, das geschafft, was Stefan leider verwehrt geblieben ist, den Stanley Cup mit den Washington Capitals zu gewinnen. Nehmen uns nochmal mit auf diese Reise. Du hast ja die ersten Playoff-Spiele auch starten dürfen. Ab wann wusstet ihr, uns kann keiner mehr aufhalten? Weil wenn wir ehrlich sind, die Capitals waren damals kein Top-Favorit, galten ja eher so, ja, die mit Ovechkin, der arbeitet zu wenig nach hinten, das wird wieder nichts. Aber irgendwann ist ja dieser Schalter umgefallen. Auch Ovi hat ja plötzlich gecheckt, ist gelaufen und seine Tore hat er sowieso geschossen. Ab wann war der Moment, wo ihr wusstet, uns kann keiner stoppen, nicht mal dieses Überraschungsteam aus Vegas.
Ja, wir sind ja in den Jahren zuvor, wir waren ja auf dem Papier, das hat ja geheißen, dass wir die Jahre zuvor ja 15, 16 gewinnen praktisch. Und sind dann immer zweite Runde gegen Pittsburgh ausgeschieden, zwei Jahre in Folge. Und dann im dritten Jahr, wo wir eigentlich von der Mannschaft her jetzt qualitativ vielleicht nicht so gut waren und nicht so top gespielt haben. Wir haben ja dann immer President's Trophy die Jahre zuvor gewonnen, wo wir nicht so top waren in dem Jahr und eigentlich auch gar nicht die Playoffs schaffen hätten sollen, haben wir einfach nur Spaß gehabt als Mannschaft und wir sind so zusammengewachsen und in der zweiten Runde, wie wir dann Pittsburgh, glaube ich, in Spiel 6 oder so in Overtime, oder ich weiß nicht, ob es Spiel 7 war oder 6, geschlagen haben, da war es bei uns, okay. Also das kann uns dieses Jahr keiner nehmen. Das, weil wir sind die Jahre zuvor ja immer in Pittsburgh gescheitert und die haben uns auseinandergenommen wie ein Weihnachtsgans. Und da war es bei uns so, egal was ist, wir sind ja dann Tampa, auch Spiel 7 haben wir dann gewonnen. Aber wie wir nach dem Pittsburgh-Serie, war es bei uns klar, wir gewinnen das Ding.
Und ich weiß auch noch, wie heute dieser Save von deinem Torhüter-Kollegen von Braden Holtby, damals in Vegas, ich meine, die haben Spiel 1 gezogen. Da hätte man ja auch mal sagen können, hoppla, die sind wirklich heiß, die kannte niemand, die waren die Golden Misfits rückwirkend. Dann dieser Save. Und auch wie hast du die Szene gesehen zum ersten und zum zweiten? Wie schwer ist es da, als Backup in dem Fall nicht eingreifen zu können? Ich kann mir vorstellen, du wirst da wahnsinnig auf der Bank.
Ja, also emotional war das bei mir, wie gesagt, Rollercoaster, weil die Scheibe, die ist ja, glaube ich, von der Ecke, die ist tief geschossen worden und ist von der Ecke wieder rausgesprungen, praktisch direkt vor das Tor. So habe ich das, glaube ich, nur in Erinnerung, aber unglaublicher Safe. Also, und so Momente brauchst du ja in einem Finale, also zur richtigen Zeit das richtige Tor zum Schießen und zur richtigen Zeit den richtigen Safe zu machen. Und das war eben genauso ein Turning Point. Und dann, ab dem Zeitpunkt, ist ja wirklich, haben wir sie auseinandergenommen, Vegas, wenn wir dann in 4 Spiele oder ja, Spiel 5, das ja macht, was ja auch ziemlich schnell ist. Und ja, unglaublich, das muss ja alles passen. Also um zu gewinnen in der NHL, da brauchst du so viel Glück und die Jahre zuvor Verletzungen und ja, und der Spieler nicht performt und bei uns hat halt in dem Moment alles gepasst, weil wenn halt die erste Reihe oder die zweite Reihe kein Tor geschossen hat, dann hat die dritte und die vierte Reihe die Tor geschossen in dem Moment und Unterzahl zur Reihe, genau zur richtigen Zeit, im richtigen Moment, ein Schuss geblockt, wo der eigentlich ins leere Tor eigentlich schießen muss, ungefähr. Also da kommt ja ganz, ganz viel zusammen.
Hast du noch Kontakt zur Meistermannschaft? Also ist das ein Band, was bestehen bleibt jetzt über all die Jahre?
Ja, natürlich jetzt mit Lane Lambert coming in. Da redet man dann, wir haben jetzt auch letztens, glaube ich, 10 Minuten über das Ganze nochmal unterhalten, aber es ist ja dann auch schon wieder 10 Jahre fast jetzt dann her. Natürlich, wenn wir in Washington spielen oder die kommen, dann mit dem Torwarttrainer, mit ein paar Jungs gehen wir dann zum Essen. Mit dem Obi habe ich ab und zu mal hier und da irgendwo ein bisschen Kontakt auf Instagram und es ist ja jeder nur so beschäftigt, jeder spielt, die meisten Spieler spielen ja noch, sind dann in Europa am Spielen. Es ist ja dann von der Zeitverschiebung nicht immer ganz so einfach, dass man da in Kontakt bleibt. Aber wir haben nach wie vor noch einen Gruppenchat, wo jeder Spieler drin ist, der noch sehr aktiv ist und da schmeißt dann jeder seinen Kommentar ab und zu mal rein.
Was ist denn der Alex Ovechkin auch für ein Typ? Ist jetzt ja 40 Jahre alt geworden, geht vielleicht in seine letzte Saison, also wenn wir jetzt schon jemanden haben, der jahrelang mit ihm zusammen gespielt hat, in der Kabine sich mit ihm umgezogen hat und so weiter. Was ist das für ein Typ, Ovi?
Ja, geiler Typ, der hat auch Spaß am Leben. Also ich glaube, in den 6 oder 7 Jahren, wo ich da gespielt habe, habe ich den einmal ein Wasserdringer sein. Ja, keine Ahnung, wie ich da mal das erste Mal, wie ich dann reingegangen bin in Washington in die Trainingshalle und der Uwe ist mir über den Weg gelaufen, dass das so jetzt der Gold oder die meisten Tore geschossen hat in der NHL-Geschichte. Das, also, wenn es einer Dann der Obi wahrscheinlich, aber das hätte ich mir früher nicht gedacht. Ich bin ja bei 500 und 600 war ich bei ihm auf dem Eis und jetzt war, oder ist er fast bei 900. Also 900 Tore, so viele Spieler, oder manche Spieler haben nicht einmal so viele Spiele und die spielen ewig in der NHL. Also es ist brutal, unglaublicher Spieler und ein unglaublicher Kapitän, der irgendwo immer einen Weg findet, die Mannschaft zusammenzubringen. Und wenn man das letztes Jahr anschaut, also irgendein Spieler aus der AHL, der hochgerufen worden ist und ein Tor schießt, der hüpft rum, als hätte er gerade Spiel im Stanley Cup Finale. Also der freut sich für jeden und für jedes Tor und du siehst, wie der mit Emotion und mit allem jedes Spiel eigentlich dabei ist.
Jakobi, wir wollen dich nicht zu lange beschäftigen, auch wenn dein Tag heute ein freier ist, aber abschließend gefragt, auf deinen Vertrag hin auch, du hast jetzt noch 2 Jahre Vertrag, was glaubst du, was passiert danach? Hast du dir schon Gedanken über die Zukunft gemacht? Willst du in Seattle bleiben, Stand heute? Ich glaube, in der NHL bleiben ist keine Frage, dass du das möchtest. Macht man sich schon Gedanken 2 Jahre, bevor der Vertrag abläuft?
Ja, so ein bisschen im Hinterkopf ist ja immer, jetzt habe ich nur 2 Jahre, jetzt ja, versuche ich, dass ich dieses Jahr und nächstes Jahr nicht runtergeschickt werde und nicht aus zum Kaff wird und dann schauen wir mal weiter, aber ich spüre jetzt auch schon lang so ein bisschen, spüre mir ja mit dem Gedanken, dass man dann, ja, wenn man keinen Vertrag mehr kriegt in der NHL, ja, sucht man oder schaut man in Europa oder lässt man es ganz bleiben, es kommt ja immer drauf an, wie der Körper das so ein bisschen mitspielt. Wir haben ja auch dieses Jahr dann auch 17 Spiele, teilweise im Monat, was ja auch vom Spielvolumen her sehr, sehr viel ist. Und dann schauen wir mal in 2 Jahren, wie sich das Ganze entwickelt. Also ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn ich in Rente gehe, aber ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn ich nochmal 3 oder 4 Jahre drauf schlage. Da werden wahrscheinlich der Kopf runtergerissen. Aber schauen wir mal, wie es in 2 Jahren ausschaut und wie es körperlich passt.
Jetzt kommt ja dieses Jahr noch Olympia dazu. Ist, glaube ich, deine erste Olympiade, oder? Wenn ich mich richtig habe. Ja. Ist natürlich auch was ganz, ganz Besonderes, Olympia mit allen NHL-Spielern. Gehst du die Saison ein bisschen anders an, körperlich? Oder war dein Sommer anders dieses Jahr, um dich auf diesen Event mit vorzubereiten? Oder hast du gesagt, nein, ich mache alles so wie immer? Und dann im Februar gehe ich einfach und spiele Olympiade, weil ich habe mit anderen Spielern gesprochen über den Sommer, die doch ihre Arbeit im Sommer ein bisschen verändert haben, weil du ja praktisch 2 Saisonhöhepunkte anstrebst in dem Sinne. Es geht ja darum, nicht nur im Februar Olympia zu spielen, sondern absolut topfit zu sein. Ja. Und dann willst du aber körperlich in den Playoffs wieder genau am selben Punkt ankommen. Und das ist nicht so einfach. Ich meine, ich kann mich an meine Zeit erinnern, so ein Turnier mitten in der Saison ist nicht nur mental, aber auch körperlich sehr, sehr anspruchsvoll.
Wie du gerade gesagt hast, ja, sehr anspruchsvoll. Und es ist ja auch mit der Zeitverschiebung her, also für uns 9 Stunden ist ja extrem. Und es war ja nicht so, als würden wir 2-3 Wochen vorher da sein. Wieder bei der WM, da bin ich ja, oder komm ja immer, wenn wir in den Playoffs sind, da bin ich ja immer 3 Wochen vorher da. Du hast körperlich Zeit, dich zu akklimatisieren an die Zeitverschiebung auch. Und dann bist du zur WM ja auf einem topfitten Level und du hast ja Vorbereitungsspiele. Und ich glaube, dass wir am 9. oder am 10. landen. Und dann sind ja die ersten Spiele gleich. Und dann, wenn du ja nicht weiterkommst, dann bist du sofort wieder zurück. Also vom Reisetechnischen her ist extrem anstrengend. Die einzigste Veränderung, die ich jetzt im Sommer gemacht habe, ich habe eigentlich nicht wirklich aufgehört zum Trainieren. Also ich habe mal kurz eine Woche oder 1,5 Wochen mal so ein bisschen ruhiger angegangen. Aber wenn du ja 3-4 Wochen, du weißt, dass du ja selber mal Pause machst, dann ist ja das Loch extrem, wo du wieder raus krabbeln musst im Sommer und die wieder fit zum ich hab nie so wirklich aufgehört im Sommer, ich habe eigentlich mehr nur eine Schippe draufgelegt, dass hoffentlich unter der Saison oder jetzt im Training Camp leichter wird, aber es ist jetzt nicht so, als hätte ich irgendwie speziell bereite ich mich vor auf Olympia oder mache jetzt was anderes oder habe jetzt irgendwas im Programm, das mich extrem für Olympia fokussiert. Nein, der Fokus liegt jetzt auf das Training Camp. Wir haben ja noch, ist ja noch sehr viel Eishockey zum Spielen, bis wir nach Mailand reisen dürfen. Und ja, jetzt erst einmal Training Camp und dann die Spiele bis Februar gut zu meistern.
Ich habe meine letzte Frage ja schon gestellt gehabt, deswegen hörst du jetzt Stefan Usdorf durch mich reden, Grubi. Ich knüpfe nochmal an die Frage zum Karriereende. Kannst du dir auch vorstellen, das Ganze in der DEL ausklingen zu lassen?
Ja, mit Sicherheit. Ja.
Also ich habe mich als Erster gemeldet, nicht vergessen hier. Ja.
Das ist der Beweis, ja. Nürnberg soll ja eine sehr schöne Stadt sein. Bei uns war ja auch länger mal ein Co-Trainer aus der Nachbarstadt, aus Kolbermoor, mit Kofi. Den kennst du, glaube ich, auch ganz gut, Grubi. Also ich hoffe, der betreibt ein bisschen Werbung für die Nürnberg Ice Tigers.
Nein, wir haben mit Sicherheit, ich schaue ja immer die Highlights. Jetzt auch die Saison hat ja gerade erst wieder angefangen. Ich war jetzt jeden Tag auf dem Radl und habe die Highlights angeschaut. Und wenn man dann mal so alte Mitspieler übers Eis fetzen sieht, war schon mal geil. Renner Max jetzt ein Kapitän in Augsburg. Also wie geht das?
Bist du nicht der Einzige, der sich das gefragt hat?
aber es war schon immer geil, mit Maxi aufgewachsen, in Kindergarten gegangen und dass man mit solchen Späßeln nochmal zusammenspielt, das war schon immer geil in Deutschland zum Spielen und das Ganze so ein bisschen dann ausklingen zum Lassen, aber das Eishockey in Deutschland ist ja unglaublich schnell mittlerweile und hat sich auch extrem entwickelt und es war schon immer geil, da nochmal ein Jährchen oder zwei zum Spielen.
Ich glaube, an Interessenten dürfte es nicht scheitern, wenn ich mir das gerade so anhöre. Schauen wir mal, würde ich mal sagen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Grubi, vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst. Sag ganz viele Grüße ans Hunderl, ans Pferdl. Und dann hören wir uns das nächste Mal, würde ich sagen. Vielen lieben Dank.
Werde ich machen. Grubi,
vielen Dank. Und zu mir gefallen und sagt der Jessica bitte einen schönen Gruß von mir.
Richtig aus.
Danke dir, Grubi. Mach's gut. Toi, toi, toi für die Saison.
Macht es gut. Vielen Dank.
Ciao. Ja, ciao.
Stefan, wir widmen uns jetzt noch den Off-Season-Themen, zumindest den brennendsten Off-Season-Themen. Und ich würde sagen, wir starten erstmal mit einem ruhigen Sommer. Also ich finde, es war gerade, was so Wechsel angeht, Transfers, Signings auch, eigentlich ein sehr, sehr ruhiger Sommer. Woran lag das aus deiner Sicht?
Ich glaube, dass es aus wirtschaftlichen Gründen heutzutage einfach immer schwieriger wird, Spieler zu traden, zu tauschen, unter Vertrag zu nehmen. Ich glaube, die Unsicherheit mit dem wachsenden Salary Cap hat sehr viel dazu beigetragen, dass Spieler, Agenten und Vereine einfach noch nicht hundertprozentig sicher sind, welche Summen von Geld zur Verfügung stehen werden in den nächsten 2, 3, 4 Jahren. Es geht immer weiter nach oben. Ich glaube, vor allem für die Spieler, die jetzt im Augenblick langfristige Verträge unterschreiben könnten, sind wir an einem Punkt angelangt, wo es wirklich darum geht, dass jeder sagt, er will nicht der Erste sein, der für Summe X unterschreibt und dann 4 Wochen später feststellt, dass sehr viel mehr drin gewesen wäre aufgrund des steigenden Salary Caps. Ich glaube, deshalb siehst du jetzt auch Situationen wie McDavid, Kaprizov, Eichel, die zwar Verträge unterschreiben könnten, das aber noch nicht getan haben. Was auf der anderen Seite es für uns Fans und Medien natürlich interessanter macht, weil dadurch Situationen entstehen. Ich meine, und da reden wir jetzt über den größten, besten Spieler der Welt im Augenblick, der jetzt in eine Saison geht, in Edmonton, in sein letztes Vertragsjahr, was normalerweise eine absolute Katastrophe ist für die Edmonton Oilers, weil du einen Spieler wie Connor McDavid natürlich nicht nächsten Sommer umsonst verlieren kannst. Das geht nicht. Das heißt, je länger dieser Vertrag nicht unterschrieben wird, desto spannender wird die Situation zu sehen, was passiert hier jetzt mit Connor McDavid, was passiert mit den Edmonton Oilers. Und genauso ist es aber, glaube ich, auch bei Spielern wie Jack Eichel in Vegas oder Kirill Kaprizov in Minnesota. Das sind alles Situationen, wo glaube ich, viele damit gerechnet haben, dass sehr viel früher etwas passiert, aber dem ist nicht so. Ich glaube, alle Beteiligten wollen sich einfach erstmal anschauen, wo die Reise hingeht und gut, für uns macht es das natürlich umso interessanter.
Dann lass uns doch direkt mit Connor McDavid als ersten großen Themenkomplex einsteigen. Es hat eine gewisse Tragweite, das ist ja klar, nicht nur unter allen Oilers-Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sondern natürlich die Oilers Nation weltweit auch. Aber selbst der kanadische Premierminister Mark Carney hat das Ganze ja zum Thema gemacht. Er hat die Tage gesagt, wir befinden uns in einer Krise. Das globale Handelssystem wurde auf den Kopf gestellt, Lieferketten wurden zerstört. Und McDavid ist ohne neuen Vertrag. Also hat das natürlich mit einem Augenzwinkern gesagt, das ist ja ganz klar, aber es zeigt, dass das schon eine Tragweite hat, insbesondere auch in Kanada. Warum das noch nicht geklappt hat, hast du gerade schon ein bisschen gesagt, aber sind wir doch ganz ehrlich, Stefan, ein Spieler wie Connor McDavid, den kannst du doch eigentlich einen Blanko-Vertrag hinlegen, weil du musst am Ende des Tages doch ohnehin das zahlen, was er haben will. Du kannst ihn nicht gehen lassen, hast du selbst schon gesagt. Also warum ist es der Blanko-Scheck nicht und warum ist der noch nicht unterschrieben?
Ich glaube, du hast völlig recht, Connor McDavid, wenn er das möchte, bekommt die 20% des Salary Caps, die du einem Spieler bezahlen darfst. Wenn er sagt, gib mir das, dann unterschreibe ich, dann wäre das schon erledigt. Ich glaube, bei Connor McDavid geht es wirklich mehr um die Zukunft. Wo sieht er seine besten Chancen weiterhin erfolgreich und eben wo sieht er die besten Chancen, nicht nur einen, sondern mehrere Stanley Cups zu gewinnen für den Rest seiner Karriere. Und klar, es gibt unglaublich viel Gerüchte jetzt im Augenblick, aber die guten Quellen, auf die du dich eigentlich grundsätzlich verlassen kannst, bei denen geht es eigentlich mehr darum, dass Connor McDavid zwar mit der kommenden Saison und den Plänen der Edmonton Oilers sehr zufrieden ist, aber gerne wissen möchte, wie sich die Edmonton Oilers selber die nächsten 2, 3, 4 Jahre vorstellen. Die Mannschaft ist alt, das war die älteste Mannschaft der Liga letztes Jahr. Und ja, sie ist natürlich aufgrund ihres Erfolges zweimal hintereinander Stanley Cup Finale. Du draftest eigentlich nicht vor Position 31. Sie haben jetzt auch nicht eine Handvoll Talente kommen, von denen du sagen kannst, ja, da bin ich mir sicher und da kann ich garantieren, dass die in 2, 3 Jahren automatisch zur absoluten Hilfe für Connor McDavid werden. Also ich glaube, er möchte einen grundsoliden Plan vorliegen haben, wie nicht nur nächste Saison, aber wie die nächsten 3, 4 Jahre in Edmonton ausschauen werden. Und ich glaube, deshalb wartet er im Augenblick noch ein bisschen.
Aber ist das nicht auch ein bisschen Widerspruch an sich? Weil je mehr Geld er natürlich jetzt verlangt und für je mehr Geld er unterschreibt, desto schlechter ist ja im Endeffekt die Mannschaft, die du um Connor McDavid herumbauen kannst. Also eigentlich würde er sich ja keinen Gefallen tun, die vollen 20% auszunutzen. Hat er das auch im Hinterkopf, ist ja die Frage.
Mit Sicherheit sogar. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er das tun wird. Ich gehe beim besten Willen nicht davon aus, dass Connor McDavid die vollen 20% nimmt. Ich kenne aber auch die Situation, die so ist, dass er von der Spielergewerkschaft einen gewissen Druck bekommt, um so viel zu nehmen, wie er kann. Je mehr Connor McDavid nimmt, desto mehr können andere Spieler in der NHL verlangen. Und wie gesagt, also klar, wir brauchen jetzt über seine Qualität und seinen Charakter und so nicht sprechen, aber Sidney Crosby hat der Spielergewerkschaft mit seinen Verträgen keinen Gefallen getan, wenn er jedes Jahr für 8,7 Millionen spielt und mehr als das doppelte Wert ist, weil dann natürlich die Vergleichswerte für die anderen Spieler sinken. Also von Spielerseite aus, von Spielergewerkschaftsseite aus wollen die Leute natürlich schon immer, dass er den Top-Vertrag nimmt, aber Connor McDavid, Geld, hier geht's nicht um Geld. Sein Geld hat er schon verdient, wird er verdienen, egal wo er spielt. Hier geht's nicht um Geld, hier geht's darum, Erfolg zu haben. Das ist das Einzige, was ihn wirklich interessiert.
Absolut, aber ein Sidney Crosby hat ja 3 Stanley Cups in der Vitrine stehen. Also insofern kann Connor McDavid nicht einfach drauf pfeifen, was die NHLPA, also die Spielergewerkschaft, sagt und sagen, ja, ich nehme bewusst wenig, egal was ihr davon haltet, aber ich will jetzt endlich meinen Stanley Cup gewinnen.
Ich glaube auch, dass er das tun wird. Ich glaube nicht, dass er die kompletten 20% nimmt. Ich glaube, dass er für weniger Geld diesen sogenannten Hometown Discount nehmen wird. Ich glaube aber auch, dass er nicht den 8-Jahres-Vertrag unterschreibt, den er unterschreiben könnte. Ich glaube, dass Connor McDavid nur einen 3- bis 4-Jahres-Vertrag unterschreiben wird für eine gewisse Summe, um sich dann die Situation wieder neu anzuschauen. Er könnte jetzt gerne sagen, ich nehme jetzt die 8 Jahre, die mir die Edmonton Oilers geben dürfen. Aber das würde er, glaube ich, nicht machen. Ich glaube, es wird ein kurzfristiger Vertrag werden im Sinne von 3 bis 4 Jahren und dann wird die Situation neu beobachtet. Aber wie gesagt, ich gehe eigentlich fest davon aus, dass er in Edmonton bleiben wird. Ich glaube, er er hat den absoluten Willen und er hat auch das Gefühl, der Organisation diesen Sieg zu schulden, was natürlich in dem Sinne unfassbar viel Druck ist und nicht wirklich stimmt, weil er tut ja alles, was er tun kann. Aber ich glaube, für ihn, ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, aber wenn man ihn beobachtet, wenn man ihm zuhört, wenn man seine Mannschaftskollegen über ihn reden hört, dann ist es ihm, glaube ich, schon unfassbar wichtig, in Edmonton und nirgendwo anders seinen ersten Stanley Cup zu gewinnen.
Eine Frage, die ganz viele Hockeyfans an mich auch stellen, und die möchte ich gerne mal an dich weiterleiten, Stefan. Was macht denn eigentlich ein Leon Dreisaitl, sollte McDavid nicht unterschreiben? Ich meine, Leon hat ja sicherlich den Vertrag auch unterschrieben in der Hoffnung oder zumindest in dem festen Glauben, dass McDavid verlängern wird. Ich glaube auch, dass es ja passiert, da sind wir uns einig. Aber sollte es nicht passieren, was macht dann Leon Dreisaitl? Will der dann auch sofort einen Trade haben?
Das weiß ich nicht. Das ist wahnsinnig schwer zu beantworten. Ich glaube, das ist eine Frage, die man so blanko nicht einfach beantworten kann. Ich habe das Gefühl, dass sich Leon Dreisaitl sehr, sehr wohlfühlt in Edmonton. Ich habe das Gefühl, dass er gerne dort ist. Das ist der einzige Verein, für den er bis jetzt gespielt hat. Und ich sehe das bei ihm nicht anders. Er will an diesem Ort seinen Stanley Cup gewinnen. Auch für seine eigene Geschichte, Historie, Legacy, wie man es auch immer nennen will. Außerdem ein Spieler wie Leon Dreisaitl mit seinem Vertrag, mit dem, was er bringt, zu traden, ist im heutigen Eishockey eigentlich fast mehr oder weniger unmöglich. Also so einfach, dass man dann einfach sagt, ja gut, dann bleibe ich auch nicht hier. So einfach ist es nicht. Sein Vertrag fängt ja erst diese Saison an, glaube ich. Das ist sein erstes Jahr von 8 Jahren. Von daher, wie gesagt, ich bin ein bisschen überrascht, gebe ich ganz offen zu. Ich meine, so, man sieht ja, wie gut die zwei befreundet sind, wie viel Zeit sie miteinander verbringen, wie wichtig sie auch sind für den Erfolg des anderen. Ich bin auch, wie viele andere Leute, davon ausgegangen, dass Leon Dreisaitl seinen Vertrag unterschrieben hat, mit dem Wissen, dass Connor McDavid ohne Frage dort bleibt. Scheint ja jetzt nicht wirklich ganz so zu sein, aber auf der anderen Seite ist es einfach ein Geschäft. Connor McDavid ist verheiratet, hat eine Frau, hat Familie. Wer weiß, was da alles mit dazukommt. Und so lang ist auch die Karriere eines Connor McDavid nicht, um sagen zu können, ja, ich spiele halt jetzt mal die nächsten 8 Jahre hier und schaue, wie es dann weitergeht. Das sind Entscheidungen, die man als Familie trifft, die sich Connor McDavid verdient hat, treffen zu dürfen. Mit dem, was er bis jetzt geleistet hat, und deshalb bleibt den Edmonton Oilers und den Eishockey-Fans jetzt nichts anderes übrig, als einfach mal abzuwarten, was in den nächsten paar Wochen passiert.
Was auch hat aufhorchen lassen in Edmonton, dass ihr Starting Goaltender, also ihr Stammtorwart Stuart Skinner, über den Sommer einfach mal 25 Pfund verloren hat. Das sind umgerechnet, ich glaube, ein bisschen über 11 Kilogramm. Sehen wir, Stefan, auf einer der Problempositionen bei den Edmonton Oilers plötzlich einen völlig neuen Stuart Skinner, der in der Lage ist, ja, nicht nur Serien und Siege festzuhalten, sondern auch endlich den Stanley Cup?
Ich hab letztens ein Interview gehört, wo er genau auf diese Situation angesprochen worden ist. Er hat die Antwort, die er gegeben hat, macht unfassbar viel Sinn. Er sagt, Eishockey ist ein extrem körperbetontes Spiel, auch für Torhüter, und ein Spiel, bei dem du einfach, wenn du zu viel Gewicht hast, vor allem auf seiner Position, unglaublich viel Stress auf deine Gelenke ausübst, und um länger auf hohem Niveau spielen zu können, war er einfach mit seinen Trainern und Beratern der Meinung, dass es Zeit ist, für ihn ein bisschen Gewicht abzunehmen, und das macht Sinn. Man muss aber auch immer ein bisschen abwarten. Stuart Skinner, bei aller Kritik, die er in den letzten paar Jahren immer mit eingesteckt hat, war ein Torwart, der mit seiner Mannschaft 2 Jahre hintereinander im Stanley Cup-Finale gewesen ist. Also der kann jetzt so schlecht nicht sein. Und man muss jetzt erstmal abwarten, wie er mit seinem neuen Körper klarkommt. Manchmal, wenn man zu schwer, zu leicht wird, das sind große Veränderungen. Ich warte jetzt erstmal die ersten paar Wochen ab, wie er sich bewegt, wie er sich fühlt. Vielleicht fühlt er sich schlapp, vielleicht fühlt er sich nicht kräftig genug mit seinem neuen Körperbau jetzt, um eine lange Saison zu spielen. Ich glaube, das muss man sich jetzt erstmal angucken und schauen, wie die ersten paar Wochen und Monate in der Saison vorübergehen.
Stefan, ich glaube, wir tauchen noch mal ganz kurz in drei Spieler ein und ihre Geschichte in den letzten Wochen. Und ich würde gerne starten mit Kirill Kaprizov. Den hattest du auch schon angesprochen. Stürmer von den Minnesota Wild. Die Geschichte dazu, er hat angeblich, das ist ja alles nicht bestätigt, ein Vertragsangebot über 8 Jahre und 128 Millionen US-Dollar abgelehnt. Das sind im Schnitt pro Jahr 16 Millionen US-Dollar. Der General Manager der Wild, Bill Guerin, hat das dementiert, angeblich auch im Namen von Kirills Agenten, aber es sickert immer wieder durch, dass es eigentlich schon stimmt. Also ich glaube, das werden wir schlussendlich nicht klären können, aber die große Frage ist doch, sollte so ein Angebot auf dem Tisch gelegen haben, nochmal 16 Millionen pro Jahr, er wäre damit der Bestverdiener in der NHL. Zum Vergleich, der Abwehrchef von Minnesota, Brock Faber, hat auch für 8 Jahre unterschrieben für 68 Millionen. Also das sind 8,5 Millionen pro Jahr. Das ist fast die Hälfte. Also ich verstehe nicht, sollte so ein Angebot auf dem Tisch gelegen haben, das als Kirill Kaprizov ablehnen? Oder ist er mehr wert für dich?
Nein, ist er nicht für mich, gebe ich ganz offen zu. Aber Kirill Kaprizov ist in einer Position, in der er machen kann, was er will, aufgrund meiner Meinung dessen, was Minnesotas Besitzer gesagt hat. Es wird keine Mannschaft in der NHL geben, die Kirill Kaprizov einen längeren und besser dotierten Vertrag anbieten kann als wir. Und die Sekunde, wo du rauskommst und so etwas sagst, gibst du natürlich deine komplette Macht ab und die liegt jetzt bei Kirill Kaprizov. Und wenn Kirill sagt, du, ich weiß aber, dass es andere Mannschaften gibt in der NHL, die mir vielleicht 18 Millionen pro Jahr bezahlen würden, vielleicht sogar 19 Millionen. Ja, warum soll ich dann? Jetzt sind wir wieder an dem anderen Punkt. Wie viel ist genug, ist falsch ausgedrückt. Aber wie viel ist genug im Sinne davon, was kann um mich herum in meiner Mannschaft passieren, wenn ich ein bestimmtes Gehalt bekomme? Und wie gesagt, Eishockeyspieler haben normalerweise die Tendenz oder zum großen Teil sind das alles Leute, denen geht es ums Gewinnen, um nichts anderes. Und wenn ich zum Beispiel jetzt für mich persönlich selber wüsste, natürlich 16 Millionen ist unfassbar viel Geld. Ich kann irgendwo 18 Millionen kriegen, aber wenn ich 18 Millionen draus mache, wird meine Mannschaft schlechter. Würden mir jetzt 16 Millionen reichen pro Jahr? Vielleicht denkt Kirill nicht so, das weiß ich nicht, das ist schwer zu sagen. Vielleicht stimmen die ganzen Informationen, die wir haben, auch einfach nicht. Oder vielleicht will er einfach auch weg. Vielleicht ist Minnesota nicht der Platz, an dem er seine Zukunft sieht, sondern er sieht sie woanders. Viele Europäer wollen näher an der Ostküste spielen, weil dadurch der Flug nach Hause einfacher wird, näher wird für Familien, sie besuchen zu kommen. Ich weiß, das hört sich jetzt nicht wie viel an, aber von New York oder Miami nach Europa zu fliegen ist sehr viel einfacher als von Minnesota. Das sind alles Dinge, die muss man immer mitbedenken. Und wie gesagt, jeder Spieler zum Glück hat heutzutage ab einem bestimmten Alter die freie Arbeitsplatzwahl. So ist es auch gut so. Die Jungs haben, wie gesagt, immer nur ein relativ kleines Zeitfenster. Auf der anderen Seite $128 Millionen, wenn es denn so ist, müssen es dann wirklich 140 sein. Also ja, das muss dann jeder für sich selber entscheiden.
Ja, das bleibt spannend. Und die Frage, wo er seine Zukunft sieht, die stellt sich sicherlich auch beim nächsten Spieler, über den wir reden müssen, bei Quinn Hughes. Der hat zwar noch Vertrag bis 2027 bei den Vancouver Canucks, aber die Gerüchte sind ja in den letzten Wochen ja wirklich aus allen Ecken abgefeuert worden, denn angeblich wollen die Hughes Brothers, oh Gott, was ist das für ein Zungenbrecher? Also Jack und Luke Hughes, die beide bei den New Jersey Devils spielen, die wollen unbedingt mal mit ihrem Bruder zusammenspielen. Jack Hughes hat ja auch bei der Player Media Tour gesagt, er will eines Tages mit ihm spielen. Quinn hat dann gesagt, ja, er ist mein Bruder, was soll er sonst auch sagen? Ist doch klar, dass der mal mit mir spielen möchte, das kann er doch gar nicht dementieren. Also was glaubst du, ist da dran an dieser Familiengeschichte der Hughes? Spielen sie irgendwann alle zusammen in New Jersey? Vielleicht auch woanders? Ich habe auch ein Gerücht gehört, alle drei wollen zu den New York Rangers, also zum großen Rivalen von den New Jersey Devils. Wie geht der Fall Quinn Hughes aus? Und insbesondere auch die Frage, was hat das Erreichen der Playoffs für Vancouver jetzt in diesem Jahr damit zu tun?
Ich glaube, das ist eine hochinteressante Situation, die ehrlich gesagt angefangen hat mit Vancouvers Präsident Jimmy Rutherford, der als allererstes öffentlich über diese Situation gesprochen hat letztes Jahr und gesagt hat, ja, er kann sich gut vorstellen, dass die Hughes Brothers einfach mal zusammenspielen wollen, was ja auch, wie gesagt, Sinn macht. Ich meine, in der NHL spielen ist ein Traum, Millionen Dollar verdienen ist ein Traum, aber wenn du das alles kannst mit deinen zwei Brüdern zusammen in derselben Mannschaft, ja, das ist dann natürlich das Nonplusultra. Und ich glaube, die Situation ist so, dass natürlich dadurch, dass du Luke und Jack Hughes jetzt schon in New Jersey hast, obwohl Luke Hughes im Augenblick noch keinen Vertrag unterschrieben hat für die kommende Saison, wo dran gearbeitet wird, macht es natürlich Sinn zu sagen, ja gut, dann muss der eine halt nur noch dahin kommen. Für die Vancouver Canucks ist die Situation eigentlich ganz einfach. Du hoffst, dass du so schnell wie möglich ein offenes und ehrliches Gespräch mit Quinn Hughes führen kannst, indem du ihn fragst, siehst du deine Zukunft in Vancouver oder möchtest du weg? Und wenn er dir dann sagt, er möchte weg, auch obwohl sein Vertrag noch 2 Jahre läuft in Vancouver, dann musst du für dich als Organisation eben ganz schnell entscheiden, wann ist der beste Zeitpunkt, das absolute Maximum in einem Trade für Quinn Hughes rauszuholen. Und das ist meiner Meinung nach, wenn dann schon Ende dieser Saison um die Trade-Deadline rum. Du willst gar nicht erst, dass er in die letzte Saison seines Vertrages geht, weil dann kann er eigentlich auch sagen, ja gut, dann setze ich den einfach aus. Ich glaube, wenn du mit Quinn Hughes und Vancouver den Zeitpunkt erreichst oder den Punkt erreichst, wo du sagst, wir haben keine gemeinsame Zukunft mehr und du willst das Maximum für ihn rausholen, dann glaube ich, kommt der Trade eher früher als später.
Also nicht mehr viel Zeit sozusagen für die Vancouver Canucks. Dann gehen wir noch ganz zum Schluss zu einem Feel-Good-Thema, würde ich sagen, und einer Feel-Good-Personalie, denn ich glaube, den Typen, den mag einfach jeder. Marc-André Fleury, der ja seine Karriere beendet hat, hat für Aufsehen gesorgt in den letzten Tagen, denn er hat einen Tryout-Vertrag unterschrieben bei den Pittsburgh Penguins. Und das bedeutet für ihn, er wird nochmal ein Spiel machen in der Vorbereitung, ein Testspiel am 26. September, also in dieser Woche ist es soweit. Entschuldigung, am 27. September ist das Spiel, aber am 26. wird er nochmal trainieren, dann gegen die Columbus Blue Jackets spielen. Und er hat das ein bisschen aufgeräumt. Also für alle, die hoffen, der wird nochmal NHL spielen, das ist nicht der Fall. Fleury hat gesagt, ich bleibe im Ruhestand. Ich werde zweimal mit Pittsburgh trainieren, dann ein Drittel auch nur spielen. Und es geht ihm gar nicht darum, als Penguin aufzuhören in seiner Karriere. Dafür respektiert er die Minnesota Wild viel zu sehr. Er will einfach nochmal dahin zurückkehren, wo alles begann, damit sich dieser Kreis einfach für ihn schließt. Lass uns einfach nochmal ein paar Sätze über Marc-André Fleury verlieren. Was für ein Tub ist das und wie groß ist das auch, dass er nochmal für ein Drittel dahin zurückkehrt, wo er 3 Stanley Cups gewonnen hat?
Ich glaube, dass das einfach ein Beweis, ein Zeugnis dafür ist, wie beliebt Marc-André Fleury bei allen seinen Vereinen und Mitspielern war. Ich glaube, dass das keine Situation ist, nach der jetzt jeder x-beliebige Spieler fragen könnte, sage ich mal, der seine Karriere beendet und sagt, du, ich würde ganz gerne noch mal ein Drittel, wie schaut's aus, darf ich? Ich kann mir gut vorstellen, dass viele, viele Spieler da eine Absage bekommen würden. Marc-André Fleury ist da aber eine andere Nummer. Ich habe nie das Glück gehabt, ihn persönlich kennenlernen zu dürfen. Ich habe aber mit Spielern gesprochen, die ihn kennen und die sagen, du wirst einfach keinen besseren Mannschaftskollegen finden als ihn. Das ist, er ist einfach eine Persönlichkeit, der dich jeden Tag zum Lachen bringt, der dafür sorgt, dass jeden Tag gute Stimmung ist, der auch, was man auch nicht vergessen darf, ab und zu redet man immer nur von der Person und Charakter Marc-André Fleury, da vergisst man immer, wie gut er auch war. Marc-André Fleury hat, glaube ich, die zweitmeisten Siege in der NHL-Geschichte, 3 gewonnene Stanley Cups, ist mit Sicherheit ein Hall of Famer und deshalb auch eine Legende. Ja, Legende ist immer Legende, wird viel rumgeschmissen, aber es ist einfach einer der besten Torhüter, die dieses Spiel je gespielt haben. Und von daher, das gebündelt mit seinem Charakter und der Mannschaftskollege, der er immer gewesen ist. Ich glaube, deshalb kommt es jetzt zu dieser wirklich speziellen Situation und ich glaube, du wirst es auch sehen, wenn es dann soweit ist, wie viel Applaus und Zuspruch er nicht nur aus Pittsburgh oder vielleicht auch Minnesota, sondern das wird von allen Vereinen kommen in der NHL, von allen ehemaligen Mitspielern, weil er einfach so ein spezieller Charakter ist.
Und wir schauen da natürlich auch nochmal gerne hin. Ist natürlich auch nochmal ein Zuckerl für die Vorbereitung, das ist ja keine Frage. Ich mache noch kurz Werbung auf Episode 29, denn wir wollen natürlich dann auf die in zwei Wochen beginnende NHL-Saison auch noch blicken, Stefan, und würde vorschlagen, wir zocken dann in der nächsten Episode einfach mal wie im letzten Jahr verbessert oder verschlechtert mit allen 32 Teams, schenken da jedem mal eine Minute und schauen dann, was am Ende bei rauskommt. Das schon mal als Teaser für die nächste Ausgabe. Stefan, ich sage vielen lieben Dank, dass du wieder dabei warst jetzt nach der langen Sommerpause. Sag auch du ganz viele Grüße an die Hunde. Ich streiche dafür später mal das Pferd. Und dann würde ich sagen, Servus, macht's gut.
Alles klar, bis zum nächsten Mal, Rubin.